Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. In unserer 31. Folge von Stadt-Radio sprechen wir mit dem in Dienstlaken lebenden Musiker Cesare Siglarski. Der wohl bekannteste Hutträger der Stadt, der Hut ist sein Markenzeichen, erzählt er unter anderem von seinen Auftritten im Ausland, von seinen erfolgreich organisierten Veranstaltungen und warum er immer den Hut trägt.
Und damit sage ich herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic und mir gegenüber sitzt, so würde ich behaupten, der bekannteste Hutträger Dienstlakens. Hallo und herzlich willkommen, Cesare.
Hallo Tim, danke für die Einladung.
Das ist die erste Frage, fangen wir mal direkt mit einer investigativen Frage an. Wie kam es dazu, dass du da den Hut sozusagen aufgesetzt hast? Gab es da irgendeinen Grund für?
Gute Frage. Ja. Man könnte sagen, dass es an schwindenden Haaren liegt, aber tatsächlich hat mir meine Mutter damals in Wesel in einem H&M-Geschäft einen Hut einfach gekauft in meiner Jugend und ich fand das ganz schrecklich und habe gedacht, boah, so kann man doch nicht aussetzen, das sieht blöd aus und irgendwann habe ich den mal aufgesetzt, ich glaube auch ein Stück weit ihr zuliebe und dann hat mir das gefallen und seitdem trage ich tatsächlich Hüte.
Aber man kann sagen, du hast jetzt so einen riesen Fundus, oder?
Es geht eigentlich. Also ich trage meist immer denselben relativ lange. Der muss dann irgendwann mal ausgetauscht werden, wenn der zu schmandig und verdreckt ist. Aber so eine große Auswahl habe ich gar nicht.
Aber weißt du, was ich cool finde? Du hast einen Wiedererkennungswert. Das ist immer sehr wichtig als Künstler. Und jeder würde dich ja nicht nur mit der Musik jetzt in Verbindung bringen, dass du hier sehr fleißig bist, sondern natürlich auch mit dem Outfit sozusagen.
Das ist wahrscheinlich,
ja. Ja, wurdest du da schon mal des Öfteren drauf angesprochen?
Ja klar, also viele, auch ganz lustig, wenn ich Bekannte treffe mit Kindern, die dann Kinder sagen dann irgendwie der Mann mit Hut oder so, ja, okay. Das ist ganz lustig. Oder hier der Künstler mit Hut, das hat durchaus schon natürlich einen gewissen Wiedererkennungswert, ja.
Du bist wirklich auch Dienstlakener, du bist in Dienstlaken geboren.
Ich bin gebürtiger Dienstlakener, ja.
Und möchtest auch nie hier wegziehen.
Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich wohne tatsächlich gerne hier. Also seit meiner Geburt bin auch nie aus Dienstlaken weggezogen, natürlich von zu Hause, von meinen Eltern ausgezogen, wohne jetzt in der Nähe des Kinos und seit 2014 und habe erstmal nicht vor, wegzuziehen, nein.
Da werden sich viele Dienstlakenerinnen und Dienstlakener erfreuen. Du bist seit 2019 selbstständig mit der Arbeit, die du machst.
Genau. Ist
korrekt. Wie kam es dazu, wie kamst du zu der Musik? Also du bist ja jemand, der nicht nur singt, sondern auch Instrumente spielen kannst. Also Gitarre weiß ich auf jeden Fall, kannst du noch irgendwas spielen?
Gitarre ist mein Hauptinstrument, ja. Ich kann noch Ukulele spielen, das kommt auch in der Musikschule oft zum Einsatz und ein paar andere Sachen so, ich sag es mal rudimentär, basic-mäßig, also Bass noch, Cajon, Mundharmonika kann ich ein bisschen spielen, ein paar Akkorde auf dem Keyboard, wobei ich das nicht als Spiel bezeichnen würde, sowas in der Regel. Aber eigentlich so Gitarre, Ukulele, Gesang sind so meine Hauptinstrumente.
Du hattest einen Musiklehrer, der dir ja das Ganze beigebracht hat, ist korrekt.
Ja genau, wir hatten das gerade im Vorgespräch angesprochen, dass du mal bei SuS 09 Fußball gespielt hast. Meine Mutter hat mich damals als Kind mal zur Leichtathletik bei SuS 09 geschickt und mir hat das irgendwie gar nicht gefallen, obwohl ich relativ sportlich bin. Und dann hat sie gesagt, okay, irgendwas muss der Junge machen, wir schicken ihn mal zum Gitarrenunterricht und dann hat sie mich zu einem Privatlehrer geschickt, der immer noch hier auf der Neustraße in Dienstlaken wohnt bis heute, einem sehr netten Italiener und da habe ich dann bis zu meinem Jugendalter Gitarrenunterricht gehabt.
Und du gibst das Wissen jetzt weiter, denn du bist Dozent an einer Rockschule. Was genau ist eine Rockschule? Also das kann man sich darunter vorstellen, klar, der Name ist ja schon eigentlich logisch, aber wo ist diese Rockschule?
Die Rockschule hat den Standort in der Minkel, die wurde ursprünglich in Essen gegründet von dem Inhaber Marco Launert, der die immer noch führt. Ja. Und mittlerweile ist es keine klassische Musikschule mehr. Also früher gingen da wirklich Leute hin, um Einzelunterricht zu nehmen. Also es gab Bandunterricht zum Beispiel, aber auch jemand, der Gitarre gelernt hat, Keyboard, ging dann zur Rockschule. Mittlerweile machen wir nur noch Förderprojekte, also mit Kindern und Jugendlichen, also auch teilweise mit Kindern mit Fluchtbiografie. Wir machen Projekte auf Helgoland, auf der einzigen deutschen Nordseeinsel und haben verschiedenste Dinge von wirklich gemeinsam musizieren zum Songwriting, alles mögliche ist dabei, Straßenmusikprojekte, also relativ vielfältig.
Von wann bis wann ist das dann immer, die Unterrichtseinheiten?
Auch sehr variabel. Wir machen in den Ferien zum Beispiel viel. Jetzt in den Sommerferien war, glaube ich, das intensivste Volumen bisher. Also ich habe die ersten Wochen in den Ferien, glaube ich, wirklich täglich montags bis freitags oder samstags 10 bis 18 Uhr Workshops in der Minkel gehabt mit Kindern und Jugendlichen. Die sind dann meist so zwischen 7, 8 bis 18 Jahre alt.
Du bist ja dann so gesehen Lehrer, weil was du auch studiert hast. Also du hast Englisch sowie und Bildungswissenschaften.
Bildungswissenschaften, das ist ja im Prinzip Teil des Lehramtsstudiums. Ich wollte wirklich mal Lehrer an der Regelschule werden. Ich habe für Gymnasien und Gesamtschulen studiert. An der Uni Essen hat mir auch Spaß gemacht. Und dann kam halt die Musik irgendwie parallel, nicht dazwischen, aber es lief halt parallel und dann wurde es immer mehr und dann habe ich mich
für. Aber man muss sich dann auch immer für sein Herz entscheiden. Ist das nicht auch so?
Ja,
ich finde das cool.
Also deswegen habe ich das, ja.
Sehr
deswegen,
gut.
Deswegen habe ich es auch gemacht, ja.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Wie auch immer Sie Ihren Urlaub mögen, buchen Sie ihn dort, wo man richtig was davon versteht. Grenzenlos verreisen. So geht Urlaub. Und zu jeder Pauschalreise gibt's den Flughafentransfer geschenkt. Grenzenlos verreisen. In Dienstlaken-Hiesfeld, Kurt-Schumacher-Straße.
Du bist ja nicht nur regional aktiv, das heißt also, du bist jetzt hier nicht im Kreis Wesel nur beheimatet, sondern jeder oder jede, die Instagram hat, kann das ja verfolgen, was du da alles machst. Du bist ja auf Inseln tätig, da freuen sich ja alle mal hinzufahren oder zu fliegen. Wie oft bist du im Jahr eigentlich im Ausland?
Eine gute Frage, also in der Regel so zweimal. Ich bin jetzt Samstag tatsächlich aus Portugal wieder gekommen, da du es gerade angesprochen hast. Ich habe damals 2017 meine erste Tour auf Malta, auf der kleinen Insel Malta gemacht, zusammen mit Marius Füssel, der auch in Dienstlaken ja bekannt ist als Musiker und Techniker.
Wie ist da so die Atmosphäre? Was kann man da mitnehmen von anderen Ländern im Vergleich jetzt zu der deutschen Kultur, sagen wir mal?
Vieles tatsächlich. Ich meine, man kennt ja das Deutsche sehr viel Wert legen auf Pünktlichkeit und auf einen korrekten Ablauf, was auch manchmal vielleicht zu pingelig ist, würde ich sagen. Und im Ausland merkt man dann meist schon, dass es viel, viel lockerer ist, auch was die Spielzeiten angeht. Die Leute sagen, bevor man jetzt irgendwie aufbaut, direkt mal, willst du nicht erst was essen, willst du was trinken? Es wird viel mitgesungen. Die Leute sind mitunter im Süden ein bisschen lebhafter und extrovertierter als hier. Also es sind schon andere Erfahrungen, die man mitnimmt und auch natürlich kulturelle Werte aus den verschiedenen Ländern.
Wie viele Tage ist man dann immer auf so einer Tour im Ausland? Oder wie bestimmt man da die Zeit? Gibt es da einen Ablauf? Dann passt das einfach 10 Tage, 14 Tage, einen Monat?
Bestimme ich meist immer selbst, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Als ich damals die erste Tour mit Marius gemacht habe, haben wir einfach nur eigentlich Flüge gebucht nach Malta, weil die günstig waren und haben dann gedacht, ach, bespiel mal was. Und dann waren wir 10 Tage da und hatten 7 Konzerte wirklich in Konzertlocations und mittlerweile kenne ich natürlich auch einige Clubs auf der Insel und wenn ich die nicht kenne, dann schreibe ich die meist bei Instagram oder Facebook an oder per E-Mail und gucke dann, dass das irgendwie zeitlich so ein bisschen in ein Schema passt.
Was war so die interessanteste Erfahrung im Ausland? Also wo warst du sehr gern, also woran erinnerst du dich besonders gerne?
In Malta bin ich tatsächlich sehr gerne, weil es da ganz, ganz coole, urige, kleine Musik Kneipen gibt. Da gibt es zum Beispiel einen Laden, der heißt Hole in the Wall, da geht man rein. Das können die natürlich die Hörer jetzt nicht sehen, wo wir schon hier sind, aber im Prinzip gibt es da einen kleinen Balkon, von dem man halt runter auf die Leute spielt. Da muss man eine kleine Holztreppe hoch auf diesem Balkon und spielt dann von oben auf die Leute drauf. Das fand ich halt sehr spannend und ich erinnere mich gerne zurück an ein Konzert im Norden Portugals in der Stadt. Ich spreche das wahrscheinlich nicht richtig aus. Guimarães heißt das, glaube ich.
Ja.
Das ist eine UNESCO-Kultur-Welterbe-Stadt. Und dort habe ich mal auf dem Marktplatz an Plug gespielt. Und die ganzen Leute saßen um mich rum und haben dann teilweise auch deutsche Lieder, deren Text die natürlich gar nicht kannten, lauthals mitgegrölt. Und das war eine super, super coole Erfahrung. Ja.
Du nimmst die Leute ja auch mit auf deinen Touren. Du bist ja auf Social Media schon sehr aktiv, hast eine sehr große Reichweite. Auf Facebook hast du, glaube ich, 3.000, irgendwie sowas?
Ich weiß es selbst nicht ganz genau, aber ich glaube, irgendwas zwischen 2.500 und 3.000, ja.
Wie stolz macht dich das auch, Feedback zu bekommen? Nicht nur jetzt von den Zuhörern, die jetzt deine Musik belauschen, sondern auch, wenn die mal wirklich Feedback auf den Straßen geben oder wie auch immer. Oder nicht nur digital, sondern auch wirklich analog dir irgendwie was zukommen lassen.
Ich finde analog tatsächlich immer werthaltiger als digital. Also ich mache viel auf Social Media, also Facebook oder Instagram, aber das Persönliche ist mir dann doch wichtiger. Ich freue mich natürlich auch über einen Facebook-Kommentar oder ein Like bei Instagram, gar keine Frage, aber wenn dann Leute persönlich irgendwie ankommen und sagen, hey, der Song hat mich berührt, auch zum Beispiel beim Thema Straßenmusik, wenn dann Leute auf einen zugehen und sagen, hey, den Song habe ich in meiner Kindheit gehört oder der erinnert mich an irgendwen, das freut mich natürlich dann umso mehr.
Wie gehst du mit guter Kritik um, aber auch mit negativer Kritik? Hast du auch schon negative Erfahrungen mal gesammelt?
Ich glaube, jeder Künstler hat wahrscheinlich schon mal negative Erfahrungen gesammelt, weil Kunst ja auch immer subjektiv ist. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Wir sind ja gerade hier bei Schnierstracks und das war vor ein paar Wochen. Da traf ich ein älteres Ehepaar, das ab und zu mal auf Veranstaltungen von mir ist. Nicht nur, wo ich selbst spiele, sondern auch, die ich organisiere. Und die sprachen mich dann an und sagten, hey, wir würden dich gerne auf ein Bierchen einladen bei Schnierstracks hier, wo wir das gerade aufnehmen. Dann saß man draußen bei noch wärmerem Wetter auf der Terrasse und sie war schon ein bisschen angetrunken und fing dann an zu referieren, das gefällt mir nicht, ja, das, die darfst du nicht mehr singen, das hat mir nicht gefallen, das ist blöd, du musst das ändern, bla bla bla. Und irgendwann habe ich dann höflich gesagt, ich zahle meine Decke doch selbst, bin bei Schnierstracks reingegangen, habe bezahlt und bin dann gegangen, weil mich das ein bisschen genervt hat. So Leute trifft man dann auch, aber das ist zum Glück die Minderheit.
Ja, aber dann weiß man ja auch seine Stärken. Ne? Ich meine, das nimmt man ja erst doch ein bisschen so auf. So, damit hat man, glaube ich, schon ein paar Stunden mit zu kämpfen. Aber dann weiß man ja, für was man steht und was man ja auch alles schon erreicht hat.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich finde konstruktive Kritik immer gut, weil man natürlich immer was verbessern kann. Niemand ist perfekt und es ist immer Geschmackssache. Aber ich finde, manche Leute, das kennst du ja auch aus sozialen Medien, die pöbeln dann teilweise einfach nur rum und das hat ja nichts, woran man sich dann irgendwie orientieren kann. Das ist einfach nur dann teilweise auch niedermachen. Ich glaube, bei manchen spielt vielleicht auch ein Neidfaktor eine Rolle und da sollte man sich das nicht zu Herzen nehmen, auch wenn es einen natürlich durchaus dann mitunter berührt, gar keine Frage.
Jetzt denken die Zuhörer natürlich, ja, ich den Cesare, den habe ich schon mal gehört, ich kenne den ja auch über Social Media, der macht ja auch so viel, jetzt will ich den aber auch mal hören. Und jetzt könnten wir ja sagen im Podcast, das bieten wir natürlich an, das ist ja gar kein Problem. Der Cesare wird jetzt gleich seine Gitarre holen und der wird uns ein Lied präsentieren. Was wirst du uns denn präsentieren?
Ich habe mal gerade überlegt, ich spiele mal was von YouTube, glaube ich. Wirst du gleich hören. Kennt man auf jeden Fall das
Lied. Okay, dann hören wir gleich Cesare.
I have climbed highest mountain. I have run through the fields only to be with you. And only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls. And only to be with you. And I still haven't found what I'm looking for. And I still haven't found what I'm looking for. I have kissed how he lives, felt the healing. Fingertips burn like a fire, on this burning desire.
Ja, danke Cesare für diese Nummer. Wie kam es dazu? Also was verbindest du mit dieser Musik?
Ja, ich bin im Prinzip durch meine Mutter so aufgewachsen, dass ich viele Musik von früher auch gehört habe, zum Beispiel 60er, 70er Jahre Musik, Beatles, Creedence Clearwater Revival. Dann war ich mit meinem Dad mal bei einem U2-Konzert auf Schalke. Ja. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran und deswegen habe ich auch gerade diesen Song von U2 gespielt, weil ich da noch viele Erinnerungen dran habe.
Du bist auch auf vielen Konzerten, ne? Ich habe gesehen, du warst auch bei Ed Sheeran.
Ja, genau, ich war bei Ed Sheeran auf Schalke wieder, diesmal nicht auf Gelsenkirchen. Ja. Das war ganz cool. Ich habe den damals in Köln mal in einem Club gesehen, der war da noch nicht so bekannt wie heute. Heute ist er ja ein Megastar und hat damals im Vorprogramm war Passenger, den kennt man wahrscheinlich auch noch von Let It Go und die beiden haben zusammen in Köln in einem kleinen Club für 16 Euro Eintritt Wahnsinn. Gespielt. 3 Stunden kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man die Dimensionen sieht, ja.
Es gibt natürlich auch unzählige Künstlerinnen und Künstler, mit denen du zu tun hast, die so, wie sagt man denn dazu, ich würde jetzt nicht immer so sagen underground, aber die so auf dem Sprung sozusagen in das nächste Level, eine kenne ich zum Beispiel, zwei kenne ich sogar sehr gut, die bei dir auch des Öfteren sind. Einmal ist das Julika, Grüße gehen an der Stelle raus, und Fabian Haupt. Was sagst du oder wen allgemein, den vielleicht ich auch noch gar nicht kenne, wird eine große Karriere erlangen?
Das kann man relativ schwer sagen, finde ich. Also es gibt großartige Musiker, die ich schon gesehen habe in kleinen Clubs, von denen man denkt, auch wenn die jetzt mal einen Hit gehabt hätten, dann könnten die auch in den Charts sein. Ich hoffe es natürlich für jeden, dass da mal was werden könnte. Julika, gehe ich schwer davon aus, dass da mal was draus wird. Fabian Haupt zum Beispiel, mein Kumpel Danny aus Köln ist auch so ein
Danny, genau,
Kandidat, der auch aktuell jetzt den Produzenten der Kelly Family hat, tatsächlich, interessanterweise, und da auch relativ gut vernetzt ist. Aber das ist in der Musik ja, wie so oft, kennst du wahrscheinlich aus der Comedy auch, ein Stück weit Glückssache, vielleicht auch ein bisschen Vitamin B, wie man irgendwie reinkommt. Also das wünschen tue ich natürlich jedem, dass sie irgendwann
mal... Ja, aber ich glaube, du machst das zum Beispiel richtig, du. Also du machst ja immer Videos von dir selbst mit Musik, also dann spielst du. Du hast das zum Beispiel gemacht, ich kann mich erinnern, an der Corona-Hochphase. Wie hieß das genau? Wohnzimmerkonzert nicht, sondern digitale.
Ich habe das digitale Straßenmusik genannt, genau. Damals, ja.
Und da war eine sehr hohe Resonanz, ne?
Habe ich gar nicht mit gerechnet. Also du weißt das wahrscheinlich selbst noch. Ich war tatsächlich in Malta auf Tour Anfang 2020, kam dann wieder, habe 2 Konzerte in Bremen gespielt und dann war der Lockdown und plötzlich alle Konzerte bei dir ja wahrscheinlich auch, ja, genau. Auftritte weg, und man wusste einfach nicht, was soll man mit sich anfangen, und dann habe ich überlegt, ach, früher habe ich doch immer mal Straßenmusik gemacht, warum kann man das nicht einfach mal so blockmäßig, ich setze mich hin, nehme Video auf in einem Take in meiner Küche und singe dann im Prinzip ein paar Liedchen ein. Das war die Idee dahinter, und ich fand es auch nett, dass dann Frau Hasenjürgen von der NAZ mich dann direkt angeschrieben hat, und war auch ein Artikel in der Zeitung, und das Feedback und die Resonanz waren echt gut. Also es hat mich persönlich echt überrascht, ich hätte nicht damit gerechnet.
Wie viele Monate hast du das dann gemacht?
Ich habe das sehr lange gemacht, ja. Ich müsste jetzt auf dem Handy nachgucken. Ich habe bestimmt über 100 Videos aufgenommen, ja. Über die Jahre verteilt jetzt, logischerweise.
Das ist cool. Könntest du dir das nochmal vorstellen, einfach nochmal so aus Spaß zu machen? Oder ist das dann nur, wenn eine Krise, die mit C anfängt?
Auch, es hat mir wirklich Spaß gemacht, ja. Obwohl, klar, als Musiker will man dieses Live-Feeling haben. Und ich habe dann irgendwann auch, wenn ich keine Lust hatte, zu Hause am Küchentisch so ein Video zu machen, habe ich tatsächlich auch, was jetzt total absurd klingt, viel Zuhörer, mit Maske in der Neustraße gespielt, in der Einkaufsstraße, in Dienstlaken. Weil das ja damals war ja Maskenpflicht in der Einkaufsstraße. Ja, okay, ja. Habe ich wirklich mit Maske in der Neustraße Straßenmusik gemacht.
Jetzt musst du mir mal helfen. Ich verliere den Überblick, weil du so viel machst. Erstmal Chapeau vor der Leistung. Ich weiß das jetzt selbst als Veranstalter. Da muss man schon sehr konzentriert arbeiten. Einerseits die Künstler zu buchen ist schon viel Arbeit, sieht man immer gar nicht so. Dann natürlich die Technik muss man natürlich mitbringen. Man muss den Ablauf koordinieren. Man muss dafür sorgen, dass ein Soundcheck eingehalten wird und so weiter und so fort. Werbung muss gemacht werden. Wo überall findet man dich als Veranstalter? Das, also was ich weiß, ist Casa del Vino.
Casa del Vino,
genau. Und dann am Tenneringsee die Akustik Lounge.
Genau, im Prinzip die Akustik Lounge am Tender, da kennen mich, glaube ich, die meisten als Veranstalter von. Da machen wir übrigens auch immer Ausgaben im Herbst, Winter im Dachstudio hier in Dienstlaken.
Ja.
Casa del Vino läuft auch aktuell, da spiele ich selbst am 18.10. Organisiere sonst aber auch die anderen Musikerinnen und Musiker. Das ist zum Beispiel auch eine Julika, ist da regelmäßig dabei. Fabian Haupt hat dort auch gespielt. Ich habe mal in Wesel eine Reihe gehabt, auch in verschiedenen anderen Städten, nicht nur in Dienstlaken selbst. Früher mal ein paar Geschichten hier im Stierstracks hatten wir auch mal eine Musikreihe, die dann kurz vor Corona leider stattfand und dann bis heute nicht mehr. Da wollte ich mit dem Inhaber auch nochmal sprechen, aber ich habe viel gemacht im Ulkus früher, ja. Im Kongas, auch mit Tommy von der Kuka mal eine Zeit lang. Gibt's da jetzt, wie gesagt, nicht mehr das Kongas oder das Ulkus, aber genau. Ich bin natürlich immer darum bemüht, auch ein paar neue Sachen zu schaffen und habe auch vorgehabt, mit Josh jetzt im Schneestracks wieder was aufzuziehen.
Und machst du auch noch in anderen Städten dann? Ich habe gesehen, ein Café, glaube ich, in Xanten oder wo ist das?
Ja, genau. Ich habe mehrfach in einem Café in Finn, also es ist ein Stadtteil von Xanten, direkt am Rhein gespielt. Unser Lieblingscafé heißt das, sehr schönes Café. Da waren Konzerte jetzt in diesem Jahr leider weniger. Konzerte, weil das Ehepaar sich getrennt hat, da wurde ein bisschen privat halt umstrukturiert. In Wesel, wie gesagt, habe ich mal Sachen organisiert, auch mit Marco Leonard von der Rockschule ein paar Dinge zusammen, irgendwie in Emmerich. Also ich bin auch in anderen Städten durchaus aktiv.
Ja, jetzt gibt es ja eine Nachricht sozusagen, die, da war ich erstaunt, weil du, wir hatten ein Vorgespräch geführt und du hattest Kontakt mit der Bürgermeisterin.
Ja genau, ich hatte kürzlich Kontakt mit der Bürgermeisterin. Es war ja in der Zeitung zu lesen, dass du die Stadt in gewisser Weise kritisiert hattest. Und das wurde ja auch in dem Podcast mit Julian Schimanski, der übrigens meinen Schlafzimmerschrank, der immer noch in meinem Schlafzimmer schläft, damals angesprayt hat. So als Randnotiz. Okay. Ja. Ganz cool, also kommt die Verbindung dann. Genau, ich hatte Frau Eiswürfel eine E-Mail geschrieben und ihr im Prinzip so geschildert, wie meine aktuelle Situation als Künstler ist und dass viele Künstler immer noch unter Corona zu leiden haben. Natürlich während der Krise, aber jetzt immer noch. Und habe dann, glaube ich, 3 Wochen lang auf eine Antwort gewartet, habe sie dann am 25.09. nochmal angeschrieben. Dann kam per WhatsApp tatsächlich auch relativ schnell eine Antwort und sagte, sie hätte mein Anliegen weitergeleitet an den Fachdienst Kultur und man würde sich bei mir melden, was aber tatsächlich noch nicht geschehen ist. Und sie sagte, wenn das nicht geschehen sollte, sollte ich ihr nochmal eine E-Mail schicken, aber sagte mir, dass sich darum gekümmert
Das ist der Podcast, der Brücken baut und da wird sich bestimmt jemand dann bei dir melden. Also da gehe ich von aus. Cesare, dich kann man finden auf einer Facebook-Seite und Instagram-Seite. Wie genau muss man das Ganze dann eingeben?
Genau, man kann bei Facebook einfach meinen Vornamen eingeben, Cesare, also C-E-S-A-R-E und dann das englische Wort für akustisch, also Akustik, A-C-O-U-S-T-I-C. Genau. Bei Instagram findet man das in gleicher Kombi mit einem Unterstrich zwischen den beiden Wörtern.
Ja, du hattest auch jetzt erzählt von der Presse, also du bist auch jemand, der die NAZ dann sozusagen auch regelmäßig verfolgt.
Genau, ich bin NAZ-Abonnent und ich verfolge tatsächlich auch lokale Sachen ganz gerne und bin dann natürlich auch mal hellhörig, wenn ich dann solche Geschichten über Künstler lese. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch letztens gelesen, da ging es ja um die geplante Skulptur von Alfred Grimm, der dann im Prinzip die ganze Förderung bekommen sollte. Da gab es ja auch eine relativ große Debatte und ich finde es auch immer wichtig, dass lokale Leute sowas ansprechen. Ich arbeite viel mit der Stadt und auch gerne zusammen und habe da auch viele positive Erfahrungen gemacht, aber es lief auch nicht immer alles rund und ich bin auch jemand, der das dann natürlich gerne auch ehrlich anspricht, wenn er mal was nicht laufen sollte. Und ich finde, das gehört ja auch zu so einem vernünftigen Diskurs dazu.
Worauf freust du dich denn am meisten jetzt in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten?
Ich habe jetzt, sind ja bald Herbstferien, da habe ich jetzt in der ersten Woche ein Programm von der Rockschule, also eine Workshop-Reihe im Endi-Jugendzentrum, wo ich damals meinen Zivildienst gemacht habe. Da haben wir ein Projekt für Kinder und Jugendliche mit Fluchtbiografie, wo wir Songs mit den Kindern schreiben und Lieder gemeinsam singen. Da wird es in der zweiten Woche auch noch einen Workshop geben, wo der ist, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich nicht in Dienstlagen. Da freue ich mich immer drauf, auf diese Ferienprojekte. Und sonst muss ich aktuell schauen. Ich habe einige Privatbuchen auch noch in den nächsten Tagen. Und du weißt aber selber, wie das als Künstler ist. Im Winter ist dann meist weniger. Also da werde ich aktuell halt schauen, was da so ansteht. Ich habe Corona-bedingt noch nicht so viele Buchungen wie in den Corona-Jahren zuvor. Also 2019 hatte ich zum Beispiel, glaube ich, schon 20 Weihnachtsmarkt-Buchungen oder beziehungsweise Weihnachtsfeste, Weihnachtsfeier und so weiter. Das ist aktuell noch ein bisschen mau, weil, glaube ich, viele Leute sich nicht trauen. Aber ich bin mal gespannt und gehe schwer davon aus, dass da auch noch spontan
was kommen wird. Ja, das muss man den Zuhörern vielleicht auch mal erklären. Aktuell sind ja viele Krisen gleichzeitig, die laufen. Man weiß ja auch immer noch nicht, wie der Herbst sowieso wird, auch durch Corona nochmal. Und dann kommt ja noch dazu, das vergessen viele immer, ist die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt also, die Veranstaltung musst du so legen, dass irgendwelche Spiele sind, ohne das jetzt abwerten zu meinen, die jetzt nicht hochinteressant sind. Dann kann man Veranstaltungen auch planen. Das wären 2 spannende Monate, November und Dezember. Weil normalerweise ist das ja auch so, dass du Weihnachtsfeiern oder so hast.
Das stimmt, ja.
Genau, und die fallen, so wie ich das jetzt schon mitbekommen habe, deutlich weniger aus als in den Jahren zuvor.
Ja, es gibt viele, viele Faktoren. Natürlich auch der Ukraine-Krieg und die Sanktionen. Viele Leute haben vielleicht auch Angst, kann ich jetzt mir überhaupt was leisten? Kann ich jetzt eine Feier machen? Schmeiße das Geld jetzt in Anführungsstrichen für einen Künstler raus? Ne? Oder spare ich das nicht lieber? Das sind ja viele Dinge, die, denke ich, aktuell dann zusammenkommen.
Ja, das kriege ich aus Comedy-Sicht auf jeden Fall mit. Bei Quiz ist was anderes, das läuft sehr, sehr gut. Aber bei den Comedy-Veranstaltungen muss man auf jeden Fall sagen, das hat sich schon deutlich, deutlich verändert. Also die Zuschauerzahlen, auch bei großen Institutionen, haben sich deutlich verschlechtert durch Ängste. Ist das in der Musikbranche auch so? Oder ist jetzt zum Beispiel Open Air ist natürlich cool, ne? Weil Wetter ist super.
Ich denke mal, wettermäßig hat man natürlich mal Vorteile. Ja. Also im Strandbad am Tenderingsee hatten wir jetzt ganz normale Besucherzahlen tatsächlich. Aber man liest das ja auch in der Presse, zum Beispiel auch eine relativ bekannte deutsche Band wie Revolverheld oder Casada, diese Kölschband, die dann die Tickets nicht verkauft bekommen, die normalerweise relativ schnell verkauft waren. Ich denke schon, dass es das durchaus beeinflusst. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich glaube 2020 war das, als dann der erste Lockdown vorbei war und ich hatte mal in der ersten Konzerte, dass die Leute gar nicht mitgesungen haben wie früher. Man wusste gar nicht, soll man jetzt irgendwie mitsingen? Da war noch die Geschichte, wie viel Aerosole stößt man aus? Soll ich jetzt mitklatschen? Darf ich jetzt überhaupt Spaß haben? Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch durch zwei kräftezehrende Jahre auch natürlich im Kulturbereich immer noch ein bisschen in den Köpfen der Leute verankert ist, vor allem in der Comedy, wo es ja darauf ankommt, dass man sich locker jetzt irgendwie mitreißen lässt und dass dann vielleicht eine bestimmte Hemmung bestehen.
Ja, jetzt muss man sagen, du bist ja nicht nur Musiker, du bist auch Sportler, habe ich ja jetzt schon in dem Vorgespräch gehört.
Nicht mehr.
Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, das ist die Geschichte Airbnb. Das bietest du selbst an oder bist du jemand, der dann auf gewissen, ja, wenn du jetzt Auslandseinsätze hast, dass du das dann nutzt? Oder wie funktioniert das genau?
Ich hab tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich genau angefangen habe. Und zwar ein Freund hat das damals, glaube ich, als erster in Dienstlagen gemacht. Also Airbnb ist ja eine Plattform, wo man, oder dessen Grundidee ist, dass man private Unterkünfte zur Verfügung stellt. Zwar nicht jetzt komplette Ferienwohnungen, was mittlerweile leider häufig der Fall ist, was auch zu Platzmangel führt in Großstädten zum Beispiel, sondern dass man, wenn man jetzt einen Raum übrig hat, sagt, okay, pass auf, ihr könnt jetzt den Raum bei mir buchen. So genau ist das bei mir. Ich habe quasi einen Raum übrig in meiner Wohnung und wenn ich dann Zeit habe, dann können im Prinzip Gäste aus aller Welt bei mir diesen Raum buchen und im Prinzip dort sein. Aktuell habe ich ein junger Mann aus Holland da, den habe ich empfangen, bevor ich hier zu dir rübergelaufen bin.
Okay.
Genau, der ist momentan da und das ist eine ganz schöne Erfahrung. Also viele Leute, gestern waren auch Australier da, also man lernt viele neue Leute kennen, was mir Spaß macht.
Lernst du dann auch die Sprachen? Also wie viele Sprachen kannst du dadurch bedingt jetzt auch sprechen?
Sehr gut kann ich Englisch und Deutsch, aber sonst hält sich das in Grenzen. Man schnappt mal ein paar Begriffe auf, aber eine Sprache dann direkt zu lernen. Viele sind ja auch nur dann ein, zwei Tage da, manche sind dann mal länger da, aber in der Regel sind die meisten so zwischen, weiß nicht, einem Tag und drei, vier Tagen dann da.
Jetzt interessiert mich, ich als Fachmann würde gerne mal wissen, womit kann man die Gefühle mehr transportieren? In der eigenen Sprache, auf Deutsch oder auf Englisch?
Kommt, glaube ich, immer darauf an, was man auch mag. Ich meine, auf Deutsch zu singen ist ja immer noch im Trend. Es war ja damals so, dass in den 90ern vor allen Dingen viel auf Englisch gesungen wurde und dann gab es ja so eine Phase, dass die deutsche Sprache dann plötzlich modern wurde. Ich glaube, Sarah Connor hat damals auch nur auf Englisch gesungen, hat dann ihr deutsches Album rausgebracht, was super gut von der Kritik angenommen wurde. Und ich denke, die Muttersprache versteht man ja in der Regel am besten. Aber ich denke, es hängt auch immer von Sprachkenntnissen ab. Ich habe jetzt Englisch studiert und kann Englisch auch relativ gut. Und ich finde, beziehungsweise glaube, dass ich das auf Englisch auch kann, aber ich denke mal schon, dass viele in ihrer Muttersprache am emotionalsten singen können. Ich habe jetzt, als ich in Portugal war, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, es gibt da eine Folklore-Musikrichtung, die auch Weltkulturerbe ist, Fado. In Portugal. Und da habe ich zum ersten Mal in Portugal eine Fado-Aufführung gesehen mit einer wunderbaren Fado-Sängerin, Ana Moura. Ja. Heißt die hat schon mit Prince und den Rolling Stones was gemacht. Also unglaubliche Sängerin und unglaublich, ich habe natürlich nichts verstanden, weil ich das Portugiesisch nicht kann, aber es war ein unglaublich schöner, emotionaler Gesang und mich hat das wirklich dann auch begriffen und mitgenommen, weil ich glaube, die Emotionen dann transportiert wurden.
Musik ist auch eine eigene Sprache,
das kann man ja so sagen.
Genau. Ja. Du schreibst selbst auch Lieder?
Ich schreibe selbst auch Lieder, wobei ich das gerne mehr fokussieren würde. Das ist auch was bei Musikern so. Es gibt ja zum Beispiel diesen Fabian Haupt aus Düsseldorf, der dann sehr viele eigene Songs macht, die auch cool sind. Bei mir ist das so, ich habe viele eigene, die liegen aber irgendwo in meinem Zimmer, beziehungsweise sind auf dem Laptop. Ich bin irgendwann so reingerutscht, als ich das beruflich machen wollte, dass du viele Hochzeiten spielst, Geburtstagsfeiern. Da wollen natürlich Leute immer ihre Wunschlieder haben. Da sind eigene Lieder weniger interessant. Und da bin ich so ein bisschen, wie viele Musiker sagen, in so eine Coverschiene reingerutscht, der man dann irgendwann hängt und dann die eigenen Sachen ein bisschen vernachlässigt. Aber das ist gut, dass du es ansprichst. Ich habe viele Lieder, die ich gerne auch jetzt im Winter tatsächlich aufnehmen möchte.
Ja, jetzt im Winter, apropos Winter, um das mal auch zu forcieren. Wir sind ja jetzt im Oktober, also die Sendung ist im Oktober ausgestrahlt. Bereitest du dich jetzt schon intensiv auf Weihnachtsmärkte und so vor? Da muss man das Programm ja komplett anders dann gestalten als jetzt zum Beispiel im Sommer, logischerweise.
Nicht komplett, aber ich habe natürlich mein Weihnachtsrepertoire, was ich dann natürlich auf den Weihnachtsmärkten spiele. Es gibt auch viele Veranstalter, die sagen, wir haben keine Lust auf Weihnachtslieder, da kann man dann das ganz normale Repertoire machen. Also man muss nicht jeder Act, der da spielt, macht dann zwangsläufig Weihnachtslieder. Aber manche wollen dann auch genau diese klassischen deutschen Weihnachtslieder zum Beispiel für die Kinder zu mitsingen, was ich aber auch schön finde, wenn dann, wie gesagt, Kinder vor der Bühne stehen und dann O Tannenbaum singen, auch wenn das den einen oder anderen Erwachsenen dann sicherlich nerven wird, aber die müssen dann da durch.
Dienstlaken hat ja relativ viele Weihnachtsmärkte. Wo findet man dich denn in diesem Jahr?
Wahrscheinlich vor der Neute-Galerie.
Ja, okay.
Da werde ich weiß noch nicht wann, da werde ich wahrscheinlich einen Slot spielen. Es gibt ja Advent an der Burg, da hatte ich letztes Jahr gebucht, das wurde dann wegen Corona leider abgesagt. Wie es dieses Jahr aussieht, weiß ich nicht. Advent am See gibt es noch, ich weiß nicht, ob die Musikprogramme machen. Also ich denke mal, wahrscheinlich ist es, dass ich vor der Neute-Galerie auf der Bühne spielen werde.
Okay. Ja, die letzte Frage, Cesare. Das ist immer praktisch immer dieselbe Frage am Ende einer Podcast-Folge. Und zwar, was sind deine Wünsche und Ziele?
Wünsche und Ziele? Auf jeden Fall gesund bleiben. Das ist, denke ich mal, für die meisten Menschen wichtig, wichtiger als Geld. Und natürlich möchte ich aber auch musikalisch vorankommen und hoffe, dass auch jetzt sich für den Herbst und Winter was ergibt. Also mit der Musikschule ist einiges geplant. Da würde ich mich freuen, wenn wir wieder Projekte haben mit coolen Ergebnissen und natürlich auch musikalisch. Und wie ich gerade erwähnt hatte, würde ich gerne im Winter, wie gesagt, auch meine eigenen Songs aufnehmen und dann zumindest in Videoform auf Facebook zum Beispiel oder YouTube mal veröffentlichen.
Ich denke, du hast dich heute sehr, sehr gut verkauft und ein paar Leute werden bestimmt rüber wandern zu deiner Seite auf Facebook und Instagram. Vielen, vielen Dank, lieber Cesare, für das Interview.
Danke für die Ehre,
für deine Zeit. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
In unserer nächsten Folge sprechen wir am kommenden Montag mit einem Mann der Kirche. Markus Gehling ist seit über 14 Jahren als Pastoralreferent in der Förder Großgemeinde St. Peter und Paul tätig. Wir reden mit ihm unter anderem über seinen beruflichen Werdegang, seinen Tätigkeitsbereich als Pastoralreferent und ausführlich über die momentan viel diskutierte kritische Situation der katholischen Kirche. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut.